Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg.
Bruchim Habaim und herzlich willkommen zur Sendung aus der jüdischen Welt. Wie lebt man damit, wenn man Opfer eines terroristischen Angriffs geworden ist? Adi Rappaport zum Beispiel ist als Kind mit anderen Kindern eines nordisraelischen Kibbuzes von libanesischen Terroristen in Geiselhaft genommen worden. Heute lebt sie mit ihrer Familie in der Wüste am anderen Ende des Landes. Die Geschichte des Angriffes und des Lebens danach hören Sie gleich. Dann spreche ich mit Laura Kasses von der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland darüber, den anstehenden Feiertag Pessach ohne die Familie verbringen zu müssen. Falls Sie befürchten, dass Sie über Pessach einsam sein könnten und Ihnen die Möglichkeiten des Internets keine Hilfe sind, dann holen Sie in aller Ruhe Zettel und Stift. Kurz vor dem Ende der Sendung, also in etwa einer Viertelstunde, werde ich Ihnen die Telefonnummer der ZWST mitteilen. Dort wird man Ihnen in diesen schwierigen Zeiten zuhören und kann Ihnen Unterstützung vermitteln. Es lebt sich im äußersten Norden Israels sehr ruhig. Doch vor 40 Jahren, am 7. April 1980, ist in Galiläa die Ruhe zerstört worden. Der Kibbuz Misgav Am wurde von libanesischen Terroristen überfallen. Ziel war es, palästinensische Gefangene freizupressen. Silke Fries hat Menschen aus Misgav Am getroffen und gefragt, wie es ihnen heute geht.
Es weht ein starker Wind in Misgav Am. Der Kibbuz liegt auf einem Berg. Hier ist die Luft klar und die Sicht fantastisch. Im Osten sieht man übers Hulatal bis zum Berg Hermon, im Norden und Westen weit hinein in den Libanon bis zum Mittelmeer. Am Rand von Misgav Am steht ein elektrischer Zaun, der Israel vom Libanon trennt. 5 Terroristen der Arabischen Befreiungsfront durchschnitten ihn in einer Nacht vor 40 Jahren. Gideon Rappaport zeigt auf einen weißen Flachdachbau, der früher das Kinderhaus war. Unten schliefen die ganz kleinen Kinder, im ersten Stock der Betreuer Meir Peretz und die bis zu 3-Jährigen, darunter Gideons Tochter Adi.
Sie haben zuerst auf der Rückseite angegriffen und dort haben sie eines der Kibbutz-Mitglieder erschossen, das im Kinderhaus war. Und auf der anderen Seite waren die kleinsten Kinder untergebracht, die gerade ein paar Monate alt waren. 2 Frauen haben sich jeweils 2 Babys geschnappt und haben sich in der Toilette versteckt, aber sie mussten 2 Babys zurücklassen. Die Terroristen haben die Babys genommen und sind in den ersten Stock gegangen. Dort war Meir, um auf die größeren Kinder aufzupassen. Und ich hatte nur ein paar Minuten davor meine Schicht im Kinderhaus beendet und war auf dem Weg nach Hause. Und die Terroristen blieben dort von Mitternacht bis um 10 Uhr am nächsten Tag.
Die Terroristen hatten das Kinderhaus nur zufällig ausgewählt. Ein anderes Haus auf ihrem Weg stand leer. Hier überwältigten sie Meir Peretz, der in dieser Nacht auf die Kinder aufpasste. Es sind die Tage um Pessach, das Fest, das an den Auszug aus Ägypten erinnert und an das Ende der Sklaverei. Meir spricht langsam und bedächtig, als er sich erinnert, und er erinnert sich an fast jede Einzelheit.
Ich habe sehr tief geschlafen und plötzlich wurde ich wach, weil ich sehr schnelle Schritte gehört habe. Das war etwa um 1 Uhr nachts und ich habe gehört, wie jemand hin und her lief. Zuerst dachte ich, das ist die Frau aus der anderen Gruppe und die kontrolliert, ob alles in Ordnung ist. Aber dann hörte ich auch Stimmen und als ich die Augen geöffnet habe, stand plötzlich jemand im Khaki-Anzug und rotem Stirnband im Zimmer. Der hat eine Kalaschnikow geladen und auf meine Stirn gerichtet. Ich bin zu Tode erschrocken und hatte wahnsinnige Angst. Ich konnte kaum atmen. Und dann habe ich einen Schlag auf den Kopf bekommen. Sie haben mich umgedreht, das Gesicht ins Kissen gedrückt, die Hände über dem Kopf zusammengeschnürt und die Füße gefesselt. Und ich durfte mich nicht bewegen. Jede Bewegung hat sie sehr nervös gemacht. Und ich habe gar nicht verstanden, was da passiert.
Später wurde ihm klar, die 5 Männer wollten palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen freipressen.
In der absoluten Dunkelheit hörte ich die Stimmen von Kibbutzniks, die sich rund ums Kinderhaus versammelt hatten. Ich erinnere mich, dass sie sogar Richtung Kinderhaus schossen. Und im Haus wurde es absolut still. Und dann habe ich gehört, wie die Kinder im Haus angefangen haben zu weinen. Und meine Fesseln waren sehr schmerzhaft. Langsam habe ich gespürt, wie ich kaum mehr Blut in den Fingern und Füßen hatte. Aber dann haben die Terroristen mir plötzlich die Fesseln etwas gelockert und ich habe verstanden, dass ich die Kinder beruhigen soll. Ich bin zu den Kindern gegangen und habe gesagt, schlaft, alles wird gut werden. Dann hat mich ein Terrorist ans Fenster geführt und mir in sehr schlechtem Englisch gesagt, was ich den Kibbutz-Mitgliedern zurufen sollte. Hört, Freunde von Misgav Arm, wenn ihr schießt, dann werden sie uns umbringen.
Listen, all my friend Misgav Arm, if you shoot, they will kill us.
Es gibt mehrere Befreiungsversuche und am Ende gibt es Tote. Ein 2-jähriger Junge, der Kibbutz-Sekretär und ein Soldat. Auch die 5 Terroristen überleben diese Nacht nicht. Einige der Kinder, Meir Peretz und auch Soldaten, sind verletzt. Meir ist heute 65 Jahre alt und lebt fast am anderen Ende Israels, in Nizanim in der Nähe des Gazastreifens. Er ist ein schüchterner, zurückhaltender Mann. Über die Geiselnacht spricht er so gut wie nie, auch nicht mit seinen 4 Söhnen. Seine Frau kritisiert, dass es damals nur für die Kinder psychologische Hilfe gegeben habe, nicht aber für die Erwachsenen.
Der israelische Generalstabschef hat mich im Krankenhaus besucht. Er heißt Raful. Und er hat mich gerügt dafür, dass ich im Kindergarten keine Waffe bei mir hatte. Ich muss sagen, Gott sei Dank hatte ich keine Waffe, sonst hätte ich wohl nicht überlebt. Und unsere Aufgabe war es, den Kindern ein Sicherheitsgefühl zu geben. Natürlich hat mich jahrelang ein schlechtes Gewissen geplagt, auch gegenüber den Eltern der Kinder. Vielleicht haben sie gedacht, dass ich die Zimmer der Kinder hätte zuschließen müssen. Aber die Kinder haben mir die Kraft gegeben, damit fertig zu werden. Auch wenn ich nichts hätte ändern können, bis heute plagen mich Gewissensbisse, weil das Kibbutz-Mitglied erschossen wurde und auch der kleine Junge ist gestorben. Die ganze Sache ist bis heute nicht einfach für mich.
Als die Terroristen kamen, war Adira Paport 3 Jahre alt. Ein hübsches Mädchen mit blonden Locken, das fast jede Nacht im Kinderhaus schlief. Heute lebt Adi mit ihrem Mann und 4 Kindern in der Arawa-Wüste. Nur wenige Kilometer sind es bis Jordanien. Adi züchtet Ziegen und verkauft den Käse auf dem Hof. Ihre Kinder sind den ganzen Tag um sie. Sie laufen fast das ganze Jahr über barfuß. Es sei ein freies Leben in der Wüste zwischen Totem und Rotem Meer. Weiter weg von Misgav Arm geht es kaum. Ich liebe den Norden Israels, aber ich hatte immer das Gefühl, dass dort zu viele Menschen leben. Also ging ich mit 16 in ein Internat in der Wüste und ich habe von Anfang an gespürt, dass das genau der richtige Platz für mich ist. Und mir war klar, dass ich hier bleiben würde. Vielleicht war das eine unterbewusste Entscheidung, aber immer wenn ich darüber nachdenke, habe ich sehr gute Erinnerungen an den Kibbutz Misgav Arm und den Norden, Galiläa. Ich bin sehr oft wandern und klettern gewesen. Ich kenne dort jeden Stein und mit meinen Kindern fahre ich dort jeden Sommer hin. Dass Adi von einer Handgranate an der Schulter verletzt wurde, das weiß sie nur aus Erzählungen. Woran sie sich erinnert, ist die Angst vor Hubschrauberlärm und vor Hunden. Ein Hubschrauber brachte die Soldaten, die Hunde griffen die Terroristen an. Heute, sagt Adi, belaste sie die Geiselnacht nicht mehr. Sie lebe voller Harmonie in der Wüste, unterrichte ihre Kinder zu Hause, genieße die Ruhe und die saubere Luft.
Was ich darüber denke, dass meine Eltern immer noch dort leben? Ich habe da gemischte Gefühle, aber eigentlich ist es verrückt. Denn auf der einen Seite ist Misgav Arm einer der schönsten Flecken Israels. Es ist wunderbar, so abgeschieden auf dem Berg zu leben. Ich selber lebe heute hier in der Arawa-Wüste, auch sehr abgeschieden. Und ich verstehe meine Eltern vollkommen, dass sie so weit wie möglich von irgendwelchen Ballungszentren leben wollen. Es ist sehr schön in Misgav Arm und die meiste Zeit auch sehr ruhig und entspannt. Und es ist ein leichtes Leben dort.
Auch Adis Vater Gideon Rappaport gibt sich gelassen. Die Nähe zum Libanon in Misgav Arm lasse ihn kalt. Für Außenstehende nur schwer zu begreifen. Vom Hügel gegenüber haben schiitische Milizen immer wieder Raketen abgefeuert. Die israelische Armee sucht die Grenze regelmäßig nach unterirdischen Tunneln ab. Wegzugehen aber war für Gideon nie eine Option.
Aber Shelley, unolad Berusir.
Mein Vater wurde in Russland geboren und während der russischen Revolution gab es viele Pogrome und er floh nach Deutschland. 1936 musste er aus Deutschland fliehen und er hat immer gesagt, wir sind genug weggelaufen, jetzt sollen die anderen weglaufen.
Am kommenden Mittwoch ist Erev Pessach, also der erste Abend des Pessachfestes. Aufgrund der landesweiten Kontaktsperren wird dieses ausgesprochene Familienfest in diesem Jahr für viele sehr fremd sein, denn die Familien dürfen nicht zusammenkommen. Ich habe Laura Kasäs von der ZWST, also der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, gefragt, wie Jüdinnen und Juden mit diesem Zustand umgehen.
Ja, ganz unterschiedlich. Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland steht natürlich in sehr engem Kontakt, sowohl mit den regionalen Gemeinden als auch mit individuellen Gemeindemitgliedern. Und natürlich stellen diese Zeiten die jüdischen Menschen in Deutschland auch vor große Herausforderungen, sei es, weil es jetzt schwieriger ist, an Lebensmittel zu kommen, die eben koscher für Pessach sind. Auch da gibt es ja sehr spezielle Restriktionen. Oder eben auch, was es bedeutet, plötzlich in einer anderen Zusammenstellung Pessach zu feiern, ist natürlich für viele Familien ein großes Thema. Plötzlich kann man eben nicht mehr im großen Familienverbund feiern. Man kann nicht mehr die Gemeinden besuchen, was viele Menschen ja auch machen, um eben gemeinschaftlicher noch Pessach zu feiern. Also an dieser Stelle stehen jüdische Menschen in Deutschland und tatsächlich auch auf der ganzen Welt vor sehr, sehr, sehr vielen Fragen.
Mal abgesehen von der Isolation, die alle von uns betrifft, bieten Sie unter anderem eine Schreibwerkstatt per Skype an, eine rhythmische Gymnastik zu israelischer Musik. Sie haben einen Jugendkanal auf Instagram und für das Video- und Telefonkonferenzprogramm Zoom haben Sie Infos gegen Zoom-Bombing, also das Kapern von solchen Gesprächen, ins Netz gestellt. Das sind aber alles Themen, womit eventuell ältere Personen, die nicht so technikaffin sind, nichts anfangen können. Was bedeutet diese Isolation zu Pessach für alte und hochbetagte Menschen?
An der Stelle haben wir mehrere Ansätze, die wir wählen. Einerseits, das tun wir, das tun auch die Gemeinden, dass wir einerseits den Kontakt telefonisch suchen. Also es ist wirklich wahnsinnig beeindruckend zu sehen, dass insbesondere kleinere jüdische Gemeinden, die sagen wir einige hundert Mitglieder haben vielleicht, tatsächlich jeden einzelnen ihrer Mitglieder anrufen und durchtelefonieren und sich erkundigen, ob es ihnen gut geht oder nicht. Was wir jetzt gemacht haben, ist auch eine Spendenaktion ins Leben zu rufen, eine sogenannte Crowdfunding-Kampagne, die sich Tablets for Safta nennt. Safta ist das hebräische Wort für Oma. Und was wir mit dieser Kampagne bezwecken, ist eben zumindest die jüdischen stationären Einrichtungen der Altenhilfe auszustatten mit Technikutensilien und Tablets, um eben ihren BewohnerInnen die Möglichkeit zu geben, per Videotelefonie mit ihren Verwandten zu kommunizieren. Diese Kampagne läuft erst seit wenigen Tagen und tatsächlich haben wir schon fast die Hälfte der benötigten Summe, um alle stationären Einrichtungen ausstatten zu können, eingenommen. Also auch da freuen wir uns sehr, dass auch wahrgenommen wird, dass es tatsächlich auch eine soziale Notwendigkeit der Kontaktaufnahme gibt. Und eine großartige Sache, die wir eben sehen, dass beispielsweise bei unserem online-virtuellen Gymnastik-Workshop wahnsinnig viele Personen waren, also viel mehr als wir erwartet hatten, die tatsächlich über einem Alter von 75 Jahren sind. Das heißt, an vielen Stellen merken wir schon auch, dass wir vielleicht die Online- oder die Technikversiertheit älterer Menschen vielleicht auch strukturell ein bisschen unterschätzen. Und gleichzeitig ist uns aber auch eben wichtig, übergenerationelle Telefonpatenschaften ins Leben zu rufen. Also tatsächlich eine ältere Person mit einer jüngeren Person in Kontakt zu bringen und eben über diese Notwendigkeit des Kampfes gegen die Isolation auch irgendwie neue generationsübergreifende Kontakte entstehen. Und das ist ja vielleicht auch ein ganz schöner Nebeneffekt dieser Krise.
Depressionen bei älteren Menschen kommen sehr häufig vor. Wie können Sie dem entgegentreten?
So, einerseits haben wir auch nochmal, um eben Barrieren abzubauen, unsere regulären Beratungsangebote nochmal in Akut-Hotlines gegossen. Wir unterstützen die Leute über die Gemeinden, indem wir ja sozusagen die Gemeinden unterstützen mit einem Akutprogramm und wir bieten eben auch noch einmal psychologische Einzelgespräche an.
Und da können sich dann auch ältere Menschen an Sie wenden, wenn sie sich einsam fühlen zu Pessach oder ganz speziell auch zum Pessach-Seder?
Der Pessach-Seder selbst denke ich, wird tatsächlich auch durch die Gemeinden recht gut aufgefangen. Also ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt davon, wie viele Gemeinden auch ihre Kultusangebote, ihre religiösen Formate in einen Online-Raum verlegt haben. Man muss dazu sagen, dass es natürlich erschwert wird, dadurch, dass Pessach ein hoher jüdischer Feiertag ist, an dem nach orthodoxem Ritus keine elektronischen Geräte benutzt werden dürfen. Das ist natürlich für viele Familien eine Herausforderung. Einige werden da natürlich auch Ausnahmen machen. Das hängt natürlich auch davon ab, wie streng Familien nach eben orthodox-jüdischem Ritus leben oder nicht. Aber ich denke, insgesamt ist so, was die Pessach-Vorbereitung angeht, auch von den Gemeinden jetzt schon viel auf den Weg gebracht worden. Aber gerade die Zeit, in der eben nicht so viel passiert, ist natürlich die besonders herausfordernde. Und da werden wir während der Pessach-Zeit eine Möglichkeit haben, erreichbar zu bleiben über eine quasi eine Notfall-Hotline.
Auch viele junge Familien stehen davor, ihrerseits den ersten Pessachabend ohne die elterliche Hilfe auszurichten. Was können Sie diesen jungen Familien anbieten?
Was wir insbesondere jetzt auch durch unser großartiges Jugendreferat verstärkt anbieten, ist gerade die Jugendlichen und Kinder dazu zu empowern, selbst auch Teile des Zedders in die Hand zu nehmen. Und es ist eben so, dass viele Menschen, die in kleineren Städten leben, Mitglieder kleinerer jüdischer Gemeinden sind, sehr abhängig sind von der Struktur der Gemeinden, die dann häufig auch eben einen großen Sederabend für alle Gemeindemitglieder anbieten. Und das fällt dieses Jahr natürlich weg. Also was wir insbesondere durch unsere Jugendarbeit online gerade schon machen, ist eben Kindern und Jugendlichen spielerisch beizubringen, welche Elemente übernommen werden können von ihnen und was man alles gemeinsam in Vorbereitung auf den Zedderabend, selbst wenn er nur in einem kleineren Familienverbund stattfindet, gemeinsam machen kann. Also zum Beispiel hat gestern live über Zoom und Instagram ein sogenannter Schoko-Zedderabend stattgefunden. Eine ganz großartige Idee, um quasi spielerisch und mit Schokolade den Zedderabend zu simulieren und eben nochmal die einzelnen Elemente, die im Rahmen dieser familiären Zeremonie ja durchgeführt werden, eben nochmal spielerisch zu gestalten und so auch die Kinder und die Jugendlichen darauf vorzubereiten, welche Aufgaben sie übernehmen können. Und außerdem werden wir kommende Woche, also eben unmittelbar vor dem Zederabend, quasi eine Live-Kochsendung machen, wie man sich eben auch zu Hause kulinarisch gemeinsam auf den Zederabend vorbereiten kann.
Das sagt aus dem Homeoffice Laura Kasess von der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch. Wenn Sie das Gefühl haben, mit der Einsamkeit am bevorstehenden Zederabend nicht zurechtzukommen, dann nenne ich Ihnen gleich die Telefonnummer der ZWST, unter der Sie Unterstützung erhalten können. Wie versprochen, nenne ich Ihnen jetzt die Telefonnummer der Zentralwohlfahrtsstelle. Hier können Sie über die Feiertage anrufen, falls Sie Hilfe oder Unterstützung benötigen, Sie sich alleine fühlen oder einen Termin für die psychologischen Einzelgespräche ausmachen wollen. Die Telefonnummer lautet 069 für Frankfurt 94 43 71 70. Ich wiederhole 069 94 43 71 70. Ansonsten finden Sie eine Übersicht der bundesweiten Kontaktmöglichkeiten auch in der aktuellen Ausgabe der Jüdischen Allgemeinen. Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Gut Schabbes und Pessach Sameach. Bleiben Sie gesund und natürlich ein gutes Wochenende.